Also, wer möchte anfangen? Ich habe auch noch, Entschuldigung, es macht auch keinen Sinn, jetzt nach Komplexen zu ordnen. Das ist krampfhaft und dann kommt man eh nur mit einem durch. Also, der Erste ist da hinten. Vielleicht sind Sie so nett und sagen noch, wie Sie heißen und woher Sie kommen. Mehr müssen Sie nicht sagen. Aber damit wir auch ein Bild davon haben, wie breit das Spektrum hier ist.
Ich heiße Peter Weyer und komme aus Koblenz, wo die Buga zurzeit stattfindet. Ich möchte keine Reklame für die Buga machen, aber es lohnt sich, da mal hinzufahren. Was ich vermisst habe, ist, Sie haben bei der Verteilung die Lohnstückkosten, die eine so wesentliche Rolle hier spielen in unserer Verlohnung, nicht drüber gesprochen, denn die sind in der EU mit am niedrigsten, also im Euro-Raum am niedrigsten und führen zu Verwerfungen, die auch im Währungssystem eine Rolle spielen. Und dann noch das Zweite, was ich ansprechen wollte, das weiß man nicht. Jeder Finanzbeamte, der entlassen wird, zumindest in der Steuerfahndung, bringt mindestens 1 Million mehr Steuern ein. Und es werden überall, auch hier in Rheinland-Pfalz, werden jetzt wieder Steuerbeamte entlassen. Das sollte man bedenken. Das wollte ich noch sagen.
So, danke schön. Ich gebe gleich weiter.
Ja, Lohnstückkosten ist völlig richtig, ist ein ganz wichtiger, also unterschiedliche Entwicklungen von Lohnstückkosten sind ein ganz entscheidender Grund für die Ungleichgewichte und auch für die Probleme, die wir jetzt in der Eurozone haben. Es gibt immer 1000 Themen, die man einfach nicht alle ansprechen kann, weil das jetzt eben nicht direkt zu dem Thema gehörte, aber Sie haben völlig recht. Also Deutschland ist in der EU und auch in der Eurozone das Land mit der schlechtesten Entwicklung der Lohnstückkosten. Das heißt, bei uns sind die realen Lohnstückkosten deutlich gesunken, während sie in allen anderen EU-Ländern steigen, in einigen deutlich stärker, in anderen weniger. Aber Deutschland ist hier wirklich sozusagen das Schlusslicht der Laterne. Und dadurch ist es natürlich für die Unternehmen sehr einfach gewesen, andere Unternehmen wegzukonkurrieren, weil einfach ein wesentlicher Kostenfaktor dadurch ihre sogenannte Wettbewerbsfähigkeit natürlich erheblich begünstigt hat, also weil sie natürlich dadurch überlegen waren. Zu den Steuerberatern, also wir haben ja in den meisten Landtagswahlprogrammen auch als Linke immer wieder diesen Faktor angesprochen, dass wir eine bessere Ausstattung der Finanzbehörden und eben dann auch eine bessere personelle Ausstattung der Finanzbehörden fordern. Dazu gehört natürlich als Zweites auch, dass sich die Finanzbehörden wirklich mit denen befassen müssen, wo richtig was zu holen ist. Das ist auch noch ein Problem, sozusagen, wenn die natürlich massiv dann, selbst wenn sie mehr Steuerfahnder haben, sich vor allem mit Leuten befassen, also auch mit Kleinunternehmern oder so, wo relativ wenig zu holen ist, kommt natürlich nicht so viel raus, als wenn sie sich mit den wirklich großen Fischen befassen, die also kreativ ihre Steuerlast nach unten minimieren. Aber die Zahl, die Sie genannt haben, ist völlig korrekt. Also jeder Steuerbeamte mehr, vor allen Dingen dann, wenn er sich mit den richtigen befasst, bringt erheblich mehr zusätzliches Steueraufkommen, als er selber kostet. Und deswegen ist es eine absurde Strategie, die Behörden auszudünnen und personell zu verschlechtern, weil das, was der Staat dann an Personalkosten spart, das hat er als Mindereinnahmen zigmal mehr ausgeglichen. Also da stimme ich Ihnen völlig zu.
So, der Nächste, denken Sie ein bisschen dran an den Zündstoff, der in den Therapien lag, die Frau Wagenknecht genannt hat.
Ja.
Ich will Sie nicht gängeln, aber noch eine Ergänzung bei den Analysen ist vielleicht nicht so wichtig, wie diese Vorschläge zu diskutieren.
Ja, guten Tag, mein Name ist Edgar Weimer, ich komme aus Wiesbaden, möchte mich zunächst erstmal bei der Referentin und vor allem auch bei Ihnen, Herr Müller, und bei allen Nachdenkseiten machen, ganz herzlich bedanken für diese Veranstaltung, die ich zum ersten Mal besuche und auch vor allen Dingen, dass Sie sich an Inhalten orientieren und nicht einfach sagen, da links, da will ich nichts mit zu tun haben, oder auch in den Zeitungen ganz Inhalt stark argumentieren und sich nicht von irgendwelchen Richtungen und Strömungen beeinflussen lassen, sondern klar an der Sache dranbleiben. Erstmal vielen herzlichen Dank dafür. Und meine Frage ist die, Frau Wagenknecht, Sie haben das schon angesprochen, ein ganz zentrales Instrument unserer Arbeitsmarktpolitik, Hartz IV. Da hätte ich gerne die Frage speziell gestellt. Ich habe in der Frankfurter der Rundschau gelesen, dass pro Jahr die Ausbeuter, sage ich, und nicht die armen Leute, die aufstocken müssen, ich sage die Aufstocker, nämlich die Unternehmen, die ihren Leuten zu wenig Geld zahlen, die Ausbeuter quasi mit 10 Milliarden Euro in etwa pro Jahr über die armen Leute, die aufstocken müssen, um zu überleben, quasi subventioniert werden. Und für mich hat sich auch schon mal die Frage gestellt, also Mindestlöhne ist ganz klar und da muss man heutzutage leider dazu sagen, Mindestlöhne, von denen man leben kann. Das ist das Thema, aber wäre es auch nicht jetzt schon ein Thema, mal die Frage an die EU zu stellen? Es gibt ja Staaten, die Mindestlöhne zahlen, Gott sei Dank, viele. Und mal zu sagen, was macht denn Deutschland hier überhaupt? Subventioniert der deutsche Staat nicht irgendwelche Unternehmen, ich nenne es wieder Ausbeuter, gegenüber der ausländischen Konkurrenz, die ja Mindestlohn zahlen müssen? Ist das nicht eine illegale Subvention von Unternehmen, die hier ausbeuterisch Niedrigstlöhne zahlen? Können Sie diese Frage mal stellen?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Subvention von Hungerlöhnen, weil natürlich ist auch so, dass zum Beispiel ohne das Hartz-IV-System, zu dem das ja gehört, gleichzeitig auch der Druck auf die Menschen, es niemanden gäbe, der irgendwie für 4 oder 5 Stunden Euro die Stunde arbeiten würde, weil er davon eben tatsächlich überhaupt nicht überleben kann, vom Ernähren einer Familie ganz zu schweigen. Das heißt, durch das Hartz-IV-System und einschließlich eben auch der Aufstockung ist dieser Verfall des Lohnniveaus in Deutschland ja auch erst möglich geworden. Das ist ja der Zusammenhang. Also die Stundenlöhne haben sich ja gerade in den Niedriglohnsektoren so jämmerlich entwickelt, weil es seit diese Maßnahmen eingeführt wurden. Das Problem mit der EU ist, dass sich die EU eben immer nur mit bestimmten Subventionen beschäftigt und mit anderen nicht. Das heißt, sie beschäftigt sich in der Regel mit Subventionen, vor allem, wenn sie sozusagen staatlichen Unternehmen zugutekommen. Ist ja auch völlig absurd, was zum Beispiel bei den Bankenrettungen. Also es sind Milliarden und Abermilliarden, also EU-weit Billionen in private Banken versenkt worden. Es ist die Art und Weise zum Beispiel, wie die Commerzbank mit staatlichem Geld ausgestattet wurde zum Nulltarif, müsste ein Fall für die EU auch sein. Nichts haben sie gemacht. Aber bei den Landesbanken, wo es um viel kleinere Summen geht, da sind sie sofort präsent. Und genauso ist es eben auch in diesem Fall, also die Hoffnung an die EU zu richten. Sie haben völlig recht, was den Widerspruch angeht, aber das ist eben das Problem, dass leider die EU-Kommission zum Beispiel auch in der Frage einer Durchsetzung von Harmonisierung, das wäre ja auch die Voraussetzung dafür, dass der Euro funktioniert, eine stärkere Harmonisierung sowohl von Steuersystemen, also auch niedrige Unternehmenssteuern, Deutschland Körperschaftssteuer 15% ist auch niedriger als in vielen Ländern, sind ja auch eine indirekte Subventionierung. Also im Grunde müsste man sagen, man bräuchte europaweit eine Harmonisierung, sowohl der Lohnentwicklung, aber nach oben, nicht nach unten. Also jetzt kriegen wir eine Harmonisierung nach unten. Deutschland exportiert die Agenda 2010, das ist natürlich nicht das, was ich meine. Wir bräuchten europaweit eine Harmonisierung in dem Sinne, dass man zum Beispiel, das wäre denkbar vertraglich regelt, dass die Lohnkosten mindestens im Gleichschritt mit der Produktivität plus Inflation wachsen, und zwar bitteschön in allen Ländern. Das wäre durchsetzbar. Es ist nur bei der heutigen EU natürlich, dass dort sozusagen eine ganz andere Agenda die ausschlaggebende ist. Und wie gesagt, bei der Steuerpolitik genauso, ist eine alte Diskussion, auch noch als ich im Europäischen Parlament war, haben wir das immer wieder angesprochen, diese Frage divergierender Steuersätze. Da tun sie nichts, noch nicht mal, das ist ja auch interessant, wenn sie Länder so stützen wie jetzt Irland oder auch Griechenland, dann erzwingen sie auf der einen Seite, dass die sozialen Leistungen fallen, dass die gekürzt werden, die Pensionen, dass das Rentenalter sich erhöht, das erzwingen sie alles. Aber sie machen, außer ein bisschen sozusagen für die Galerie ein bisschen rummotzen, haben sie nichts gemacht, dass zum Beispiel Griechenland tatsächlich mal die hohen Vermögen und die hohen Einkommen besteuert. Das tun sie ja nicht. sondern die haben die Mehrwertsteuer erhöht, aber nicht sozusagen sich das Geld da geholt, wo es ja auch in Griechenland durchaus Geld gibt oder in Irland die niedrigen Unternehmenssteuersätze, die sind zwar so ein bisschen bemeckert worden, aber eigentlich hat da auch keiner groß Druck gemacht, dass sich das ändert. Der Druck wird an anderen Stellen gemacht, weil es am Ende ja auch deutsche Unternehmen sind, die davon profitieren. Das ist sozusagen die Interessenlage, die dahinter steht. Aber von der Sache her haben Sie genau auf einen wichtigen Widerspruch hingewiesen zwischen dem einerseits Gerede von wegen, es müsste Level Playing Field, also es muss sozusagen gleiche Bedingungen geben in der EU überall, und auf der anderen Seite der konsequenten Verweigerung einer Harmonisierung von Standards und von Steuern, wie sie gegenwärtig leider von der Kommission und auch von anderen europäischen Ebenen immer wieder verkörpert wird.
So, Dieter, du musst ein bisschen nach vorn kommen, weil wir auch sehen, dass hier, dann bedienst du nur das Nest um dich herum. Komm ruhig hierher, wir haben hier den Überblick, dann okay,
der Nächste doch. Ja, Ralf Seidel aus dem Saarland. Ich habe eine Frage, bevor wir vielleicht über Ihre sehr kontroversen Vorschläge diskutieren, noch einmal vielleicht kurz zu Ihrem Leistungsbegriff. Habe ich Sie richtig verstanden, dass jemand, der Arbeitsplätze für andere schafft, keine Leistung vollbringt, oder habe ich Sie da missverstanden? Also dass jemand, der nur erbt, keine, sagen wir, originale Leistung erbringt, das kann ich nachvollziehen, aber wenn es heißt, dass jemand, also wenn jemand Bedingungen schafft, dass andere Arbeitsplätze bekommen, würden Sie das als eine Leistung, die belohnenswert in Ihrem Sinne ist, bezeichnen oder nicht? Und wo fängt eine Leistung an, die Sie befürworten würden, und wo hört die auf? Das würde mich interessieren.
Also ich würde es da eigentlich mit Schumpeter halten. Also Schumpeter, österreichischer Ökonom, nicht gerade ein Linker, hat eine sehr interessante Unterscheidung in seiner Theorie. Der unterscheidet Unternehmer und Kapitalisten. Unternehmer ist für ihn jemand, der quasi mit einer neuen Idee, mit einer Marktneuheit, einer Produktlücke quasi einen neuen Markt erschließt, ein Unternehmen aufbaut, dass es ohne diese Idee auch nicht geben würde. Und einschließlich der Arbeitsplätze, die dranhängen. Das ist eine Leistung. Die sollte sich auch sozusagen, die kann sich und muss sich auch lohnen für den Betreffenden. Es ist aber gerade so, dass sie heutzutage diese Gründungsunternehmer, also die wirklich sozusagen aus eigener Power sich hinsetzen, manchmal mit anderen zusammen Unternehmen aufbauen, die haben ja die schwierigsten Startchancen. Also sie kriegen ganz schlechte Kredite, sie haben, also eigentlich werden ihnen überall Steine in den Weg gelegt. Währenddessen für Schumpeter ein Kapitalist im Unterschied zu diesem Gründungsunternehmer jemand ist, der ein Unternehmen oder sein Unternehmen als Anlageobjekt begreift und eine maximale Verzinsung seines Kapitals haben will. Das ist meines Erachtens keine Leistung. Ob dieses Kapital ererbt ist oder ob dieses Kapital mit einer glücklichen Spekulation erwirtschaftet wurde, Arbeitseinkommen bringt in der Regel nie so viel Kapital, dass man davon sozusagen relevant davon leben kann, von seinen Anlagen. Also das gibt's eigentlich in der Regel nicht, sei denn man hat nur beim Lotto gewonnen oder so. Aber ansonsten kann man aus Arbeitseinkommen nicht so viel sparen, dass man am Ende vom Vermögen lebt. Also wenn man nicht Manager, Topmanager, aber das ist dann schon eine Bezahlung nicht für Arbeitseinkommen. Und deswegen würde ich genau diese Unterscheidung auch so treffen. Es ist eine Leistung, ein Unternehmen aufzubauen. Allerdings muss man dann auch dazu sagen, je größer das Unternehmen wird, desto mehr ist es auch eine Leistung der Beschäftigten im Unternehmen. Und deswegen wäre ja so das Modell, was ich auch in meinem Buch mit befürworte, ist ja nicht, dass man dem Gründungsunternehmer sein Unternehmen wegnimmt, sondern dass sozusagen, wenn das Unternehmen wächst, dann, ich habe ja dort dieses Modell eben mit der Vermögensbesteuerung, die aber eben keine Steuer ist, die man quasi abführen muss, weil das würde ja die Unternehmenssubstanz nur zusätzlich belasten, sondern dass dann die Beschäftigten im Unternehmen, je größer das Unternehmen wird, auch Anteile bekommen. Weil was ich natürlich nicht korrekt finde, selbst wenn der Gründungsunternehmer es selber aufgebaut hat, wenn es ein großes Unternehmen ist, lebt es von der Arbeitsleistung der vielen Mitarbeiter. Und wenn dann sozusagen immer mehr... Und je größer es wird, desto stärker ist das sozusagen die Basis. Und deswegen ist es, denke ich, völlig legitim zu sagen, dann müssen Sie auch Miteigentümer werden. Aber dass erstmal die Gründungs, Idee von einem stammt und dafür er dann eben auch ein höheres Entgelt rausholt, das wäre legitim, ist aber heute noch nicht mal überwiegend der Fall. Weil wie gesagt, viele, die was gründen, die sind also mit extremer Selbstausbeutung am Ende teilweise überhaupt nicht viel besser gestellt als Arbeitnehmer, sondern die ackern dann auch. Und das hat sozusagen mit dem Lebensalltag eines Firmenerben, meinetwegen aus der Sippe Haniel oder aus der Sippe Oetker, hat das überhaupt nichts zu tun. Das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Und was ich aber auch interessant finde, ist einfach, dass gesellschaftlich dieses Erblichkeitsprinzip nach wie vor so völlig akzeptiert ist. Also es gab zum Beispiel eine Studie, die wurde auch in der Financial Times positiv besprochen, die war unter dem Begriff Deutschlands nächste Unternehmergeneration. Und diese Studie war von einem honorigen Institut mit sozusagen finanziert. Und dann könnte man denken, Deutschlands nächste Unternehmergeneration, aha, die gucken sich jetzt an, wo sind junge Leute mit besonderen Fähigkeiten, die man sozusagen, wo man denkt, die werden vielleicht mal produktive Unternehmer. Ist aber völlig falsch, sondern diese Studie befasst sich mit den Kindern der heutigen Unternehmer. Das heißt, es ist völlig so, und die werden dann sozusagen da porträtiert. Es ist völlig klar, für die, die diese Studie gemacht haben, auch für die Zeitungen, die darauf referiert haben, dass die offensichtlich sozusagen, was eigentlich seit Adelszeiten und seit Feudalzeiten als archaisch anzusehen ist, dass man nämlich etwas sozusagen auf Erblichkeit sozusagen eine gesellschaftliche Funktion wahrnimmt, dass das in der Wirtschaft völlig akzeptiert ist. Und das halte ich für falsch. Und diese Unterscheidung, wie gesagt, finde ich ganz wichtig.
Mein Name ist Hans-Ulrich Bünger. Ich wohne jetzt im Ruhestand in Baiersbronn im schönen Schwarzwald. War vorher insgesamt 27 Jahre in meiner Berufstätigkeit im Ausland. War 36 Jahre SPD-Mitglied und bin jetzt in der Linken und war auch Bundestags- und Landtagskandidat, leider natürlich doch erfolglos hier in Baden-Württemberg. Ich komme aus Baden-Württemberg. Nun gut, ich habe Folgendes zu fragen. Ein Problem für die Linken allgemein, das betrifft jetzt nicht nur die Partei Die Linke, sondern auch SPD, ist ja immer wieder, dass vorgeworfen wird, es handele sich um Steuererhöhungsparteien. Und das kam auch ein bisschen in deinem Vortrag so zum Ausdruck, als würden wir uns nun überall für die Erhöhung von Steuererhöhungen einsetzen. Was da so im Einzelnen angeführt wurde, bin ich ganz mit einverstanden. Das ist vollkommen notwendig, die Erbschaftssteuer wieder einzuführen, die Vermögensteuer und so weiter zu erhöhen. Das ist ganz klar. Aber es gibt ja auch für den Staat noch andere Möglichkeiten, überschüssige Ersparnisse abzuschöpfen, überschüssige Ersparnisse über Investitionen oder für Investitionen. Und das ist eben die öffentliche Verschuldung. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in der Linken wegkommen und da offensiv auftreten gegen diese Argumentation, dass die öffentliche Verschuldung eines der Hauptprobleme sei. Das Auftreten gegen die Sparbremse, Schuldenbremse. Also das ist ein Thema, glaube ich, was unbedingt auch in diesem Zusammenhang hergehört. Ein anderes Thema, was ich noch ganz geschwind erwähnen möchte, Deutsche Bank. Du hast auch ganz viel über die deutschen Banken gesprochen und die Deutsche Bank vor allem, die Banken, die angegriffen werden und mit Recht angegriffen werden wegen ihrer Geschäftspolitik. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass die ja diese Politik machen, weil dahinter Anleger stehen. Und diese Anleger, die sind nicht anonym, sondern das sind vielleicht unsere Nachbarn. Unsere Nachbarn, die darauf drängen, dass die Bank einen möglichst hohen Gewinn ausweist und möglichst hohe Rendite ausschüttet.
Ja, also ich meine, die öffentliche Verschuldung ist, glaube ich, zweischneidig. Also zum einen ist es völlig richtig, wenn der Staat Schulden macht, um Investitionen zu finanzieren, dann hat das überhaupt nichts mit unsolider Haushaltspolitik zu tun. Und diese ganzen Verweise auf die schwäbische Hausfrau sind einfach nur borniert und beschränkt. Also das ist ja so das Klassische, ne, von Frau Merkel. Weil selbstverständlich jedes Unternehmen, auch wenn es Investitionen finanziert, es sei denn, es hat wirklich exorbitante Gewinne und kann das aus dem Cashflow, aber ansonsten ist das normal, dass man einen Kredit aufnimmt, eine Investition finanziert und damit klar ist, damit ist auch die Rückzahlung des Kredits und auch der Zins erwirtschaftet. Das ist sozusagen das eine und das finde ich völlig richtig, dass man das auch verteidigt und sozusagen sich wirklich nicht in diese Diskussion einordnen lässt, also alles, was Schulden ist, ist böse. Auf der anderen Seite gibt es natürlich trotzdem ein Schuldenproblem. Das Schuldenproblem, das daher rührt, nicht weil die Investitionen, die öffentlichen, so hoch sind, sondern das ist halt, da haben wir wahrscheinlich auch keine Differenz. In Deutschland sind die öffentlichen Investitionen ähnlich kläglich wie die privaten. Das heißt, das ist seit Jahren ein Abwärtstrend. Aber dieser Abwärtstrend bei den öffentlichen Investitionen ist trotzdem begleitet mit einer exorbitanten Ausweitung der Staatsverschuldung. Eine Staatsverschuldung, die auf zwei Dinge zurückgeht, Steuerdumping und Bankenrettung, wenn man es ganz kurz formuliert. Also sprich, einmal sinkende Einnahmen und zweitens eine Ausgabeart, die volkswirtschaftlich komplett meines Erachtens daneben war. Und ich finde, diese Schulden als Problem zu thematisieren, ist schon richtig, weil das sind tatsächlich, das ist eine Geißel, die wir am Hals haben alle, weil es beschränkt die Handlungsfähigkeit. In vielen Kommunen sind ja gerade deswegen auch die Investitionen jetzt so niedrig, weil die einfach kein Geld mehr haben, also weil die einfach komplett pleite sind, unter Haushaltsnotstand stehen. Und auch im Gesamtstaat muss man natürlich sagen, bei der heutigen Art der Schuldenfinanzierung bedeutet hohe Staatsverschuldung, hohe Abhängigkeit von den Finanzmärkten. Weil dann natürlich Finanzmärkte, zwar in Deutschland ist das Problem noch nicht so spürbar, weil jeder sozusagen, alle Banken finanzieren mit Freude durch deutsche Staatsanleihen, weil sie wissen, die kriegen sie auf jeden Fall zurück. Aber es ist zum Beispiel sogar in Deutschland so gewesen, 2005 vor der Bundestagswahl gab es eine Warnung von Ratingagenturen, Deutschland herabzustufen, wenn nach der Bundestagswahl eine Politik gemacht wird, die ihnen nicht gefällt. So, es wurde nach der Bundestagswahl eine Politik gemacht, die ihnen hervorragend gefallen hat, deswegen haben sie nicht herabgestuft. Aber selbst Deutschland hatte mit dieser Frage zu tun. Und andere Länder haben das ganz akut. Das heißt, wenn sie nicht eine Politik machen, die den Finanzmärkten und das heißt den großen Banken gefällt, dann kriegen sie Ratingherabstufung, dann steigen ihre Zinsen und das heißt im Grunde auch eine Aushebelung von Demokratie, weil dann die Politik, ich meine, in Griechenland, in Irland ist es völlig klar, selbst mit den Rettungspaketen, die ja immer mit dem sozusagen Hintergrund gemacht werden, irgendwann sollen die sich wieder auf privaten Märkten finanzieren, machen im Grunde die Finanzinstitute die staatliche Politik und diktieren sie. Und das ist natürlich besonders fragwürdig, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass es genau diese Finanzinstitute wesentlich waren, die überhaupt erst dieses Schuldenproblem in dieser Extremheit hervorgerufen haben. Also Irland zum Beispiel ist ein Beispiel, die hatten eine hervorragende, im Sinne des Neoliberalismus, hervorragende Haushaltspolitik. Die haben nämlich jahrelang Überschüsse gemacht. Also nicht hervorragend in meinem Sinne, aber hervorragend, sozusagen, die waren Musterschüler, Überschüsse, kein Problem. Und sie sind jetzt in diesen akuten Nöten, einfach nur, weil sie ihre Banken gerettet haben. Und das ist dann eine Frage, da finde ich, muss man nicht nur über Schulden reden, sondern über das Regiment der heutigen Organisation öffentlicher Schulden, dass sie nämlich quasi unter dem Diktat privater Märkte stehen und zwar von den Institutionen beherrscht, die diese Schulden verursacht haben. Also das ist in etwa so ein klassisches so ein Metapher, die ich immer bringe, als wenn ein Einbrecher mir mein Haus leer räumt. Und ich bitte diesen Einbrecher anschließend um einen Kredit, damit ich mich wieder einrichten kann. Und ich lasse ihm auch noch alle Freiheiten, die Zinsen und die Konditionen zu diktieren. Und das ist natürlich schon ein richtiges Problem. Und deswegen glaube ich, muss man einfach mit dem Schuldenproblem sehr differenziert umgehen. Weder sagen, wir haben gar keins. Wir haben schon eins. Also wenn in Deutschland 300 Milliarden mehr öffentliche Schulden existieren wegen der Bankenrettung, haben wir eins. Kommunen haben auch eins, aber auf der anderen Seite nicht sozusagen die schwäbische Hausfrau jetzt plötzlich ganz, also nichts gegen schwäbische Hausfrauen, falls wir auch Menschen aus Schwaben hier haben, will ich da sozusagen nicht irgendjemand persönlich kränken, sondern ich meine damit natürlich die Art und Weise der Argumentation. Die Anleger und die Renditen, naja, ich glaube, das ist differenzierter, weil es eben so ist, klar, wer ein Sparkonto hat, der möchte gerne, dass er ein bisschen Zinsen kriegt. Er kriegt aber in der Regel gar nicht viel Zinsen. Also so der Kleinanleger, der irgendwie sein normales Sparkonto hat, Tagesgeldkonto, der kriegt ja zurzeit lächerliche Zinsen. Und ganz im Unterschied, gut, wenn man spekulativer anlegt, aber das ist mit einem hohen Risiko verbunden, das muss man sich sehr überlegen, ob man das macht. Aber wenn ich mir insgesamt angucke, wie die Vermögensverteilung ist, und das finde ich wichtig, gibt es natürlich ganz wenige, die ganz extrem davon profitieren, wenn die Banken gute Renditen machen, und es gibt eine große Mehrheit, die so gut wie nicht profitiert. Und wenn ich die Zahlen jetzt nicht die offiziellen bundesdeutschen Zahlen, die meines Erachtens noch beschönigend sind, sondern zum Beispiel die Zahlen zugrunde lege, dieses World Wealth Report von Merrill Lynch, der jetzt gerade auch wieder neu erschienen ist, ist es so, dass in Deutschland die oberen 1%, also ganz kleine Schicht von Leuten, in etwa die Hälfte des Geldvermögens auf ihren Konten haben. Und natürlich sind die die Hauptprofiteure dann, wenn die Banken gerettet werden und entsprechende Profite und Renditen machen können, weil das sind diejenigen, an die es weitergegeben wird. Also nicht die große Mehrheit, die ein bisschen schön Spareinkommen hat oder ein bisschen Sparanlagen hat, sondern wirklich eine ganz kleine Schicht, die ganz viel hat. Und deswegen glaube ich schon, dass diese Politik eben völlig disproportional nicht der Mehrheit zugutekommt, sondern einer ganz kleinen Minderheit.
So, ich. Der nächste ist Wolfgang Lieb. Vorher will ich noch sagen, dass inzwischen auch Kai Ruser da ist. Das sage ich für die Freunde der Nachdenkzeiten. Wirklich, wie ich schon vorhin sagte, fast von Anfang an eine Stütze der täglichen Hinweise des Tages. So, Wolfgang. Ja, so. Ja, okay.
Ja, Wolfgang Lieb von den Nachdenkseiten. Als die Partei Die Linke vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, einen Entwurf eines Grundsatzprogrammes öffentlich vorgestellt hat, hat man eigentlich in fast allen Zeitungen die Schlagzeilen gelesen, Die Linke will verstaatlichen. Das hat in Deutschland wird schlecht assoziiert, weil Verstaatlichung immer gleich mit dem Ruin des Staatssozialismus gleichgesetzt wird. Sie haben jetzt hier andere Begriffe benutzt, nämlich öffentliches Eigentum, Kommunalisierung, genossenschaftliches Eigentum, Belegschaftseigentum und wie die Begriffe alle heißen. Meine Sorge oder mein Bedenken ist folgendes. Sie haben selbst auf ein Beispiel verwiesen, zum Beispiel auf die EDF. Französische Elektrizitätswirtschaft ist verstaatlicht. Und ist die Elektrizitätswirtschaft mit 80% Kernenergieanteil bei der Verstromung. Wenn ich an, Sie haben selbst auch die Beispiele der WestLB geschildert, 43% Landesanteil und nochmal 20 oder 30% Sparkassen. Also wenn ich habe das miterlebt, wie damals die WestLB zugrunde gerichtet worden ist. Da saßen in den Verwaltungsräten und in der Spitze der Verwaltungsräte natürlich Herr Steinbrück oder Herr Schartau. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wir würden so ein Modell entwickeln, da mache ich mir eben die Sorge, wie könnte ich verhindern, dass die Politik, die ja auch bislang in bestimmten Bereichen, auch IKB zu nennen, saß, dafür sorgt, dass der produktive und kreative Kapitalismus in diesem Unternehmen hergestellt wird, den Sie zu Recht reklamieren und den ich auch für gut halte. Für mich wären zwei Dinge wichtig. Einmal einfach nochmal zu erklären, was heißt, nehmen wir mal den Begriff aus, Verstaatlichung, wie könnte man eine Kommunalisierung oder das öffentliche Eigentum so organisieren, dass dort nicht dasselbe abläuft, was wir jetzt in der Vergangenheit bei halbstaatlichen, auch bei der Deutschen Bahn, 100% Bundeseigentum erlebt haben. Wenn Sie da noch ein paar Hinweise geben können, wäre ich Ihnen dankbar.
Ja, also Staatseigentum als solches ist überhaupt kein Garant für gar nichts. Öffentliches Eigentum mit einer entsprechenden Verfassung und entsprechenden entsprechenden gesetzlichen Regelungen ist aber meines Erachtens in vielen Bereichen tatsächlich die einzige Brücke zu einem anderen Weg. Also nicht der Garant, aber die Möglichkeit. Das ist, denke ich, der Unterschied. Und was meines Erachtens wichtig ist, ist tatsächlich zum Beispiel, wenn man sagt, bestimmte Bereiche sind außer Eigentum gesetzt, dann hat man auch ausgeschlossen, dass sie irgendwann privatisiert werden können. Die Deutsche Bahn ist ja, ich meine, die war ja lange Zeit durchaus ein Unternehmen. Also ich sage ja nicht, dass sie großartig war, aber sie hat sozusagen irgendwie ihre Aufgaben erfüllt. Und dass sie sozusagen jetzt so wurde, mehr oder weniger, aber zumindest, dass sie sich so entwickelt hat, wie jetzt in den letzten 10 Jahren, das hat ja was damit zu tun, dass die Politik vorhat, nach wie vor sage ich vorhat, auch wenn sie zurzeit das nicht groß thematisiert, die Bahn zu verkaufen, zumindest Teile davon. Also nicht die gesamte, das geht ja verfassungsrechtlich nicht, aber Teile zu verkaufen. Und sie wurde sozusagen für die Börse Schmuck gemacht. Das war Stilllegung von Streckenkilometern, Eindampfen der Investitionen und so weiter. Der Sinn war, dass sie verkauft werden kann. Und der zweite Sinn war, sie sollte sozusagen eine Melkkuh werden, wo der öffentliche Haushalt sich auch mit sanieren kann. Sie soll nämlich ausschütten. Soll sie ja jetzt auch. Sie soll ja Dividenden ausschütten für den öffentlichen Haushalt. Und das ist, denke ich, zum Beispiel auch ein Problem, auch bei den Landesbanken. Ich wäre ja sehr dafür, dass dort, wo man öffentliches Eigentum tatsächlich für sinnvoll hält, zum Beispiel bei den Banken, auch bei kommunalen Unternehmen, da muss man sehen, dass es für Querfinanzierung durchaus genutzt wird, aber dass es zumindest ein Ausschüttungsverbot gibt. Also dass diese Unternehmen nicht ausschütten dürfen. Das heißt nämlich dann auch, dass sie tatsächlich, wenn sie zum Beispiel eine Monopolstellung haben, keinen Anreiz haben, diese Monopolstellung mit hohen Preisen auszunutzen, weil wenn sie die Gewinne nicht ausschütten dürfen, was sollen sie damit? Also das ist ja auch ein Problem. Also auch staatliche Monopolisten können, also ich meine, Vattenfall ist ja sozusagen einer der großen vier, ist auch ein Staatsunternehmen, nur kein deutsches Staatsunternehmen. Und natürlich nutzen die ihre Monopolstellung aus am Energiemarkt mit den anderen und treiben die Preise hoch. Das ist aber nur, weil eben auch bei solchen, der ist eben auch geführt wie ein normaler kapitalistischer Konzern, Vattenfall. Und dadurch agiert er auch genauso. Also sprich, wenn man öffentliches Eigentum unterstützt, was ich in solchen Bereichen tue, muss das verbunden sein mit einer Unternehmensverfassung, die tatsächlich sozusagen auch nicht in privatrechtlicher Form die klassischen Mechanismen, Renditestreben, Ausschüttung bedient. Also ist im Grunde eine öffentlich-rechtliche Form, ist ja was anderes als eine Staatsform. Also ein staatliches Eigentum und öffentlich-rechtliches sind zwei unterschiedliche Geschichten. Öffentlich-rechtliches ist per se dem Gemeinwohl verpflichtet und das kann man auch so organisieren, dass sie eben nicht ausschütten dürfen. Dann ist der Anreiz geringer. Bei den Landesbanken war das ja auch so. Viele Landeshaushalte haben ja sozusagen gedacht, jetzt machen wir es mal ähnlich wie die Investmentbanken und haben uns da sozusagen eine Geldkuh organisiert. Dazu kommt dann noch die Brüsseler Entscheidung, deren Wichtigkeit man meines Erachtens wirklich nicht unterschätzen darf. Also dass sie dadurch auch quasi gezwungen waren, bestimmt höhere Renditen zu erwirtschaften und das genau auf den Feldern dann auch gemacht haben, wo es die Privaten auch machen, weil man da einfach mehr Rendite erwartet. Und ein dritter Punkt ist sicherlich natürlich auch in dem Falle wieder Korruptheit von Politik, weil dass die Landesbanken auf dieses Geschäftsmodell gebracht wurden, ist auch eine klare Weichenstellung, muss man in dem Falle leider sagen, wirklich der rot-grünen Regierung damals gewesen, die dann sowohl diesen Verbriefungsmotor gesetzlich angeschmissen haben, als auch zum Beispiel richtig solche Plattformen gebildet haben. Also diese gab so eine Truesale, oder gibt's immer noch Truesale Initiative, und eine Initiative Finanzstandort Deutschland, wo sie sozusagen die Landesbanken reingeholt haben, die Privatbanken und die großen internationalen Investmentbanken und das alles politisch quasi moderiert, was völlig darauf hinauslief, sozusagen den großen Investmentbanken Abnehmer für ihre Schrottpapiere zu organisieren. Das ist eine politische Entscheidung gewesen. Das ist wirklich ganz dramatisch. Und deswegen, damit sowas nicht wieder passiert, auch gesetzliche Regelungen, was öffentliche Banken oder öffentliche Energieunternehmen dürfen und was sie nicht dürfen. Und ich denke, da gibt's auch durchaus Erfahrungen, die nicht nur negativ sind. Also wenn man, ich habe ja zum Beispiel in meinem Buch auch ein Kapitel, wo ich mich sozusagen mit den Erfahrungen von Staatsunternehmen in anderen Ländern beschäftige. Da gibt's ganz katastrophale Erfahrungen und es gibt aber durchaus auch positive. Und die sind meistens dann gegeben, wenn diese Unternehmen eben nicht auf die klassischen Kriterien eines kapitalistischen Unternehmens getrimmt wurden, nämlich Maximalrendite, sondern wenn einfach auch dem Management dieser Unternehmen ganz andere Ansätze, Anreize gegeben wurden. Also wenn sozusagen die Unternehmensführung vor allen Dingen auf Versorgungssicherheit, Stabilität der Preise, Kundennutzen und Ähnliches. Also es ist ja immer auch die Frage, welche Kriterien werden einem Unternehmen gesetzt, woran wird das Management gemessen? Wird es daran gemessen, dass der Gewinn hoch ist oder dass die Preise sich lange stabil entwickeln? Dass die Versorgungslage, zum Beispiel bei der Bahn, müsste das Kriterium eigentlich sein, wie viele Städte sind tatsächlich am Bahnnetz angeschlossen und nicht, wie viele lege ich still, damit die Rendite steigt. Das wäre ein Kriterium, was ökologisch sinnvoll wäre, hat aber sozusagen mit einem privatisierten Bahnkonzern nichts zu tun. Also das ist, Also was, glaube ich, wirklich ganz wichtig ist, dass man die Eigentumsfrage und die Frage der Regulierung zusammen diskutiert und dass zum Beispiel, wie gesagt, die ganzen Steinbrücks den Sparkassen so richtig viel nicht anhaben konnten, weil die einfach mit den Sparkassengesetzen andere Prioritäten hatten. Also die haben ja weitgehend, also wie gesagt, bis auf wenige schwarze Schafe, doch vernünftige Dinge gemacht. Und das kann auch eine Politik dann schlecht rückgängig machen. Und wenn man verfassungsrechtlich sogar bestimmte Dinge festlegt, dann kann es sowieso eine einzelne Bundesregierung nicht einfach außer Kraft setzen. Und dann kommt natürlich auch noch ein letzter Punkt hinzu, wenn man überhaupt solche Veränderungen mal durchsetzen möchte in Deutschland, dann braucht man natürlich auch ein politisches Klima, wo solche Änderungen Mehrheiten haben. Das heißt, die Hoffnung wäre dann schon gegeben, dass dann Leute wie Steinbrück und Co. nicht mehr an den Schalthebeln sitzen und da hoffentlich vielleicht auch nicht wieder hinkommen, sondern dass man dann auch, sagen wir mal, politische Kräfte wählt, die einfach was anderes machen. Und das ist ja das, was ich auch zu Frankreich sagen würde. Wenn in Frankreich eine gesellschaftliche Mehrheit zum Ausstieg aus der Atomkraft entsteht, dann haben sie es leichter als Deutschland. Das Problem ist, dass es diese Mehrheit in Frankreich bis jetzt nicht gibt. Und das ist natürlich ein Problem. Aber das sozusagen löst man ja nicht dadurch, dass man jetzt sagt, na, wenn die privat wären, wäre es irgendwie besser, dann wäre es auch nicht besser. Wenn man es in öffentlicher Hand hat, ist es immerhin abhängig von politischen Gegebenheiten und man kann Politiker immerhin wählen und abwählen, während man die Chefs von RWE und E.ON eben nicht wählen und abwählen kann. Und das ist einfach der Vorteil. Also wenn die sich jetzt sozusagen so benehmen, wie sie sich benehmen, ist das für sie ungefährlich. Wenn das öffentliche Unternehmen wären, wenn da Politiker mit verantwortlich und haftbar wären, wäre das für sie schon ein Problem, weil die müssen ja wiedergewählt werden. Also das ist, denke ich, auch nochmal zumindest in demokratischen Strukturen ein erheblicher Unterschied.
Ich will da nur zwei Sätze noch dazu sagen. Ich denke, dass es eine wichtige Arbeitsaufgabe wäre, über diese Regulierungsinstrumente nachzudenken und auch darüber nachzudenken, wie man weiter das öffentliche Bewusstsein schaffen kann. Also für die SPD, will ich mal anfügen, als die an die Regierung kam mit den Grünen, da hatten viele von denen, die hier sitzen, genauso große Hoffnungen wie ich, für Fritz Marz zum Beispiel und andere hier im Raum. Ich bin damals nach Berlin gefahren zu einem Staatssekretär im Verkehrsministerium. Ich habe mich viel mit Bahn beschäftigt. Der war früher der Assistent eines Freundes im Bundestag. Und wollten mit dem reden. Da ging es ums Preissystem der neuen Bahn. Und der Kollege, ein Professor für Verkehrspolitik in Kassel, der mit mir da war, wir waren uns einig, wir müssen dem ausreden, dieses neue Preissystem einzuführen. Da hat er gesagt, hier in der Bundesregierung ist beschlossen worden, dass wir uns überhaupt nicht in die Geschäftspolitik der Bahn einmischen. Ja, neues Preissystem ist Geschäftspolitik. Die Stilllegung war Geschäftspolitik und dergleichen. Das heißt, die Regierung Schröder hat sich um diese wichtigen Fragen überhaupt nicht gekümmert. Und da hat die Bahn zum ersten Mal ordentlich ihr Renommee verdorben durch diesen Unsinn der Übertragung des Lufthansa-Systems oder des Flugverkehrs auf die Bahn. Also es ist ganz wichtig, dass die öffentliche Debatte darum geführt wird und dass gleichzeitig daran gearbeitet wird, auf der Basis Ihrer Arbeit oder anderer, wie öffentliche Unternehmen so kontrolliert und gestaltet und getrimmt werden können, dass sie diesem Anspruch auch gerecht werden. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe, deshalb wollte ich mich dazu melden. Jetzt sind Sie dran. Und dann ist aber jemand ganz da hinten, der hatte sich schon vorher gemeldet. Und dann ist der Fritz Marz dran und dann sind Sie dran. Ich will nur so ein bisschen die Reihenfolge gerecht halten und dann die anderen. Okay, bitteschön. Ja.
Mein Name ist Martina Gomez-La Rosa, ich komme aus Erlangen. Meine Frage geht jetzt mal in eine völlig ganz andere Richtung. Und zwar in Gesprächen mit verschiedenen Menschen höre ich immer wieder die Äußerung, genau genommen entspricht doch das kapitalistische System, also diese Konsumgesellschaft, doch dem Wesen, dem eigentlichen Wesen des Menschen, nämlich dem Bestreben nach Macht, noch mehr materiellen Reichtum. Und ich bin da immer am Überlegen, ob es überhaupt reicht, nur die äußeren Umstände zu ändern und ob wir nicht eine neue Wertediskussion auch beginnen sollten. Und meine Frage wäre da, wie könnte jetzt zum Beispiel die Partei Die Linke dazu beitragen, eine Wertediskussion loszutreten? Was ist denn eigentlich der Sinn unseres Lebens? Wo wollen wir als Menschen hin? Was wollen wir denn wirklich im Leben erreichen? Das ist meine Frage.
Ich denke, das sind zwei Aspekte wichtig. Also zum einen glaube ich schon, dass materieller Konsum natürlich auch zum Leben dazugehört. Und wenn man da zu stark restringiert wird, weil man einfach kein wenig Einkommen hat, ist das natürlich ein ziemlicher Einschnitt in Lebensqualität. Deswegen würde ich die heutige Gesellschaft, gerade die in Deutschland, auch nicht mehr unbesehen als Konsumgesellschaft bezeichnen. Weil wir haben ja, das ist ja das Interessante oder auch Erschreckende, wir haben in Deutschland seit vielen, vielen Jahren einen völlig stagnierenden Konsum. Also sowohl, also der geht zwar in der Krise dann auch nicht so weit runter, aber er steigt auch im Aufschwung nicht, weil natürlich die große Mehrheit der Menschen im Aufschwung nicht mehr Geld hat. Dadurch können sie nicht mehr ausgeben, dadurch steigt der Konsum nicht. Und wir haben mit den Niedriglohnsektoren und mit Hartz IV eben eine wachsende Gruppe von Menschen in der Gesellschaft, die sich tatsächlich elementarste Konsumbedürfnisse nicht mehr erfüllen können. Also wenn jemand, der Hartz IV hat, mit seinen Kindern zur Tafel gehen muss, weil er sich schon all die nicht mehr leisten kann, dann heißt das ja wirklich extremste Einschnitte in Konsumbedürfnisse. Insoweit würde ich, sag mal, das mit dem Konsum nicht so negativ thematisieren, weil es ist ein elementares Menschenrecht auch, konsumieren zu können und sich die Dinge leisten zu können, die sozusagen einem durchschnittlichen Lebensstandard entsprechen. Und wenn immer mehr Menschen sich das nicht mehr leisten können, ist es ein Problem. Das Zweite ist aber, und da haben Sie völlig recht und da stimme ich auch zu, ich habe zum Beispiel hinten mein letztes Kapitel in dem Buch genau zu dem Thema auch, was ist Wohlstand? Wohlstand ist natürlich nicht nur materieller Konsum. Materieller Konsum ist ein Teil von Wohlstand. Aber ich finde wichtig auch zu thematisieren, dass Wohlstand tatsächlich mehr ist. Also was nützt mir zum Beispiel, wenn ich eine gute Arbeit habe, jeden Tag zig Überstunden machen muss, auch teilweise am Wochenende noch arbeite, keine Zeit mehr für die Familie habe, keine Zeit mehr für irgendwelche anderen Dinge habe, für Freunde, das ist alles sozusagen brachgelegt, weil ich nur noch ackere und das Einzige, was ich mir leisten kann, ist, ich habe ein gutes Einkommen und kann dann irgendwie, was weiß ich, mir immer die neuesten Flachbildschirme, die neuesten Fernseher und die teuersten Luxusreisen vielleicht auch mal leisten, wenn überhaupt. Das ist nicht Wohlstand. Das ist zwar ein materiell dann abgesichertes Leben, immer noch besser als diejenigen, die auch viel ackern und noch nicht mal materiell abgesichert sind, aber es ist ein Leben, wo ich sagen würde, das ist kein Leben in Wohlstand, weil zu Leben in Wohlstand eben auch angemessene Freizeit dazugehört und angemessene Möglichkeiten, sozusagen die Dinge zu tun, die man tun möchte. Und das Schlimme gegenwärtig ist ja auch, dass man meistens diese Wahl nicht hat. Sondern man hat die Wahl, entweder als Arbeitsloser ganz viel Freizeit zu haben, aber eben so gut wie keinen Konsum, weil man eben einfach ja logischerweise dann eben auch so gut wie kein Geld hat. Oder aber, wenn man einen Job hat, zumindest in vielen Bereichen, sich dann wirklich mehr oder weniger tot zu arbeiten und dann eigentlich auch schlecht sagen kann, also außer wenn man jetzt unfreiwillig Teilzeit arbeitet, das ist aber dann meistens auch mit extremen Einschränkungen im Konsumstandard. Aber man hat eigentlich wenig die Wahl zu sagen, okay, ich mache sozusagen einen normalen Vollzeitjob, aber ich will noch genügend Freiräume und möchte trotzdem gesichert arbeiten, also gesichert materiell leben. Und deswegen finde ich, bei der Frage Wohlstand muss die Frage, wie ist das gesamte Leben, wie ist auch sozusagen natürlich, wie entsteht dieser Wohlstand? Das ist ja auch ein Punkt. Wie entwickelt sich die natürliche Umwelt? Also wenn ich in einer Gegend wohne, die eben sozusagen extreme Schadstoffbelastung hat, ist sozusagen mein Lebensstandard natürlich auch beeinträchtigt bis dahin, dass ich vielleicht irgendwann krank werde, weil bestimmte Schadstoffe dann auch krank machen. Und genau der Stress macht ja auch krank. Also das sind alles Dinge, die in der Wohlstandsdiskussion, denke ich, dazugehören. Insoweit würde ich nicht sagen, wir brauchen völlig andere Werte, aber ich finde schon auch wichtig, zum Beispiel auch noch zu dieser Debatte, dass Menschen schon auch in der Regel so gepolt sind, dass sie eben ein gewisses ausgeglichenes soziales Umfeld mindestens als genauso wichtig für sich betrachten, wie eben auch materielle Sicherheit. Und es gibt ja dieses, finde ich, sehr interessante Buch von den zwei britischen Soziologen, Gleichheit ist Glück, die sehr akribisch nachweisen, warum in ungleichen oder auch das in sehr ungleichen Gesellschaften tatsächlich für die Mehrheit das Leben schlechter ist, weil einfach sehr viele negative Erscheinungen in solchen ungleichen Gesellschaften viel größer, viel häufiger auftreten als in gleicheren Gesellschaften. Also von so den Dingen, die man weiß oder so intuitiv sich vorstellen kann, wie Alkoholismus, psychische Erkrankungen sind öfter, aber auch bis hin zu Fettleibigkeit, Schulabbrüche, also lauter Dinge, wo man erstmal denkt, das hat mit Gleichheit oder Ungleichheit nichts zu tun, ist aber so. Weil offensichtlich Menschen so geschaffen sind, dass sie in extrem ungleichen Gesellschaften gerade ihre sozialen Bedürfnisse eben nicht erfüllt kriegen, sondern natürlich sehr stark auch in eine Rolle gedrängt werden, wo jeder jeder des anderen Feind und des anderen Wolf ist. Und ich denke, auch das ist wichtig. Menschen sind nicht per se Homo economicus, Egoisten, die nur auf sich achten, sondern das ist immer auch eine Frage der gesellschaftlichen Verhältnisse, ob sie die negativen Eigenschaften des Menschen kultivieren oder eher die positiven, nämlich die auf Soziale gerichteten, auf Solidarität. Das ist ja alles durchaus im Menschen auch drin, auch von der Evolution her. Menschen waren immer mit anderen Menschen zusammen und nie irgendwelche isolierten Monaden, die sozusagen nur für sich gemacht haben und gearbeitet haben. Und ich glaube, dass das auch zu Wohlstand dazugehört, dass ich ein soziales Umfeld habe, von dem ich mich nicht absondern und isolieren muss oder gegen das ich am Ende, das lernen ja Kinder heute in der Schule im Grunde, guck auf dich, guck nicht so auf die anderen, nur dann kommst du durch. Das ist etwas, was auch Menschen in ihrer Lebensqualität massiv beeinträchtigt und auch bis dahin zerstört. Und ich finde, das gehört alles zu dem Thema dazu. Also nicht eine völlig neue Wertedebatte, sondern eher gucken, was ist eigentlich menschlich? Menschlich ist nicht Gier und Egoismus. Menschlich ist eben durchaus auch soziales Verhalten, kooperatives Verhalten. Und das sind Dinge, die eben auch in dieser heutigen Ökonomie erheblich reduziert kaputt gemacht werden. Und das ist auch unmenschlich. Das ist etwas, was menschliche Lebensqualität zerstört.
Ja, jetzt da hinten.
Guten Tag, mein Name ist Stefan Mauer. Ich komme aus Worms und leite dort den Gesprächskreis der Nachdenkseiten. Die zwei Handvoll Menschen, mit denen ich im Monat mindestens einmal sprechen, haben mir gesagt, Stefan, komm ja nicht nach Hause ohne Sarah Wagenknecht mit folgender Frage zu befassen. Vorab vielleicht noch eine kleine Bemerkung, Frau Wagenknecht. Ich kann alles nachvollziehen, was Sie als Analyse und Therapieansatz formuliert haben. Das hat mich an mein Studium in den 70er Jahren erinnert. Da war Eugen, da war Röpke, auch diese Wirtschaftsordnungsdiskussion ein großes Thema.
Aus Zeitgründen muss ich darum bitten, das ganz kurz zu machen.
Ja, okay, dann komme ich ganz kurz zu meiner zentralen Frage. Ich bitte Sie, das Thema Geld, System, Zinssystem kurz anzusprechen, zu beleuchten aus Ihrer Sicht. Liegt da nicht auch eine wesentliche Ursache der Malaise, in der wir jetzt sind? Und zum Zweiten, wie ist das mit einer möglichen Währungsreform, wenn die auf uns zukommt? Was empfehlen Sie denn da? Sind Sie überhaupt dieser Ansicht, dass sowas kommen kann? Vielen Dank.
Also ich kenne die These und die ist ja auch relativ häufig vertreten, wird sie vertreten, dass sozusagen das Zinssystem das Problem ist, weil das exponentielle Vermögenswachstum, kann man natürlich sagen, geht auch auf den Zinseffekt und Zinseszinseffekt zurück. Ich halte das aber trotzdem nicht für den Kern des Problems, weil es fängt zum Beispiel schon damit an, wenn wir eine Vermögensverteilung hätten, wenn Vermögen im Wesentlichen aus Arbeitseinkommen entstünden, weil es gar keine andere Vermögensquelle gäbe. Also ich rechne jetzt den Gründungsunternehmer mit als Arbeitseinkommen. So, wenn das der Kern der Vermögensbildung wäre, dann gäbe es nie so riesige Vermögen, wo man sozusagen den Zins und den Zinseszins immer wieder akkumulieren könnte und es werden immer größere Vermögen. Weil Sie können sozusagen, ich gehe mal davon aus, die meisten hier sind normale Arbeitnehmer, die vielleicht auch kleine Ersparnisse haben. Ich glaube nicht, dass viele hier unter uns sind, die von ihren Ersparnissen und von Zins und Zinseszins dieser Ersparnisse leben könnten, weil man einfach in einem normalen Arbeitsleben so viel nicht sparen kann. Das heißt, das Problem der Vermögensverteilung ist nicht das Problem des Zinses, sondern das ist eben die Frage, wie kommt es überhaupt zu diesen riesigen akkumulierten Vermögen, die sich dann durch Zinsen natürlich nochmal weiter versteigen. Aber die kommen nicht durch Zinsen zustande, die kommen durch die Wirtschaftsordnung zustande. Die kommen dadurch zustande, dass einige andere für sich arbeiten lassen können. Das ist, denke ich, das Kernproblem. Und zu der Frage Währungsschnitt, also ich hoffe nicht, dass wir eine Währungsreform bekommen. Ich schließe das nicht aus bei der jetzigen Politik, weil das, was man zurzeit im Euroraum macht, ist wirklich ein Crashkurs. Also das kann man nicht anders sagen, weil sie stürzen ein Land nach dem nächsten in die Rezession und sparen diese Länder tot und am Ende kann dahinter eigentlich nur eine Strategie stehen, die den Euro zum Kollaps bringt. Aber das wird mit Sicherheit keine fortschrittliche Strategie, weil Währungsreform oder auch Hyperinflation, wobei das sehe ich derzeit gar nicht, weil Hyperinflation setzt voraus, dass Leute Geld in der Tasche haben, die haben sie es nicht. Also ich sehe zurzeit keine Inflationstendenzen. Aber nehmen wir mal an, ein Crash der Finanzmärkte, die dann die Währung sozusagen, den Euro auseinander torpedieren, das wird wieder eine Enteignung von Klein- und Mittelschichten. Währenddessen die wirklich Großen, das ist bei Währungsreformen immer so, die haben ja Realvermögen, Sachvermögen, Betriebsvermögen, Immobilienvermögen, das wird alles nicht entwertet. Deswegen glaube ich, kann kein Linker meines Erachtens so die Strategie unterstützen, wir gehen jetzt sozusagen auf eine Währungsreform oder auf einen Währungsschnitt, weil das in der Regel zur Enteignung von Kleinsparern führt. Also gut, wer kein Sparvermögen hat, ist vielleicht auch nicht betroffen. Aber nehmen wir jetzt zum Beispiel, Griechenland ist ja so die Debatte, sollen die raus aus dem Euro? Das wäre eine massenhafte Enteignung von Menschen, die sozusagen ihre Sparguthaben eben bei griechischen Banken haben. Die wirklich Reichen in Griechenland haben ihre Sparguthaben sowieso schon längst woanders hingeschafft. Das heißt, es wäre keine irgendwie sozusagen, dass wenigstens die Profiteure in Griechenland bluten würde. Nein, es würden den normalen Menschen bluten und es würden natürlich auch mit einem Schlag dann durch die Umstellung Löhne und Sozialleistungen und Renten entwertet. Weil das würde ja dann wirklich dort zur Inflation führen und damit wäre sozusagen der Wert von Sozialleistungen, von Löhnen wäre weg. Und deswegen wäre meine Hoffnung oder das, wofür ich mich einsetze, natürlich auch keine Währungsreform, sondern tatsächlich, dass man dieses Problem, was wir jetzt haben, durch eine koordinierte europäische Wirtschaftspolitik löst, dadurch die Ungleichgewichte eben verringert. Und dann habe ich sozusagen als zweite Position, dass ich schon finde, dass man die Staatsschulden minimieren sollte. Und da würde ich als Mittel nehmen, also einmal eine Vermögensbesteuerung, aber eben durchaus auch so weit gehen zu einer einmaligen Vermögensabgabe. Aber das bitte schon wirklich nur bei den Größten und Reichsten, weil wir haben ja nicht umsonst diese Parallelität, dass die Staatsschulden genauso steigen wie die Vermögen der Reichen. Und dann wäre es natürlich schon nachvollziehbar, wenn man sich anguckt, die Millionärsvermögen in Europa haben sich in den letzten 13 Jahren verdoppelt, die Staatsschulden in Europa haben sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt. Und interessanterweise sind die gesamten Schulden der EU derzeit bei etwa 10.000 Milliarden Euro. Die gesamten Vermögen der Millionäre und Multimillionäre sind auch bei etwa 10 Billionen Euro, also 10.000 Milliarden. Das ist gleich hoch. Und insoweit kann man natürlich schon sagen, man könnte Staatsschulden dadurch reduzieren, dass man eine einmalige Abgabe auf diese sehr hohen Vermögen dann auch erhebt und dadurch die Schulden minimiert. Das wäre meines Erachtens viel sinnvoller und dann würde auch keine Frage stehen, dass man einen Währungsschnitt oder eine Währungsreform braucht, sondern dann würden die Zahlen, die wirklich von dem Modell der letzten Jahre am meisten profitiert haben und die sollen, finde ich, auch zahlen.
Also das um Nachdenkseitenkreis Worms geht, ich habe einfach nur auch noch eine kleine Botschaft. Ich würde wirklich darum bitten, das ernsthaft mal zu diskutieren und diese Zinseszinsgeschichten absterben zu lassen, weil es wirklich nicht an dem liegt. Das ist wirklich, und auch die Sache mit dem Währungsschnitt und Währungsreform, ich halte das für abenteuerlich, wenn wir auch noch in diese Richtung drängen, da bin ich ganz auf Ihrer Seite. Das ist etwas, was auch unverantwortlich ist. Also ich kann jedes Mal, wenn ich so eine Mail kriege oder jemand in diese Richtung drängt, dann kann ich nur im Quadrat springen, weil das wirklich unverantwortlich ist. Das ist jetzt nicht persönlich gemeint, aber da Sie gesagt haben, Sie wollen was mit nach Hause nehmen, auch von mir noch die kleine Botschaft, ich würde wirklich das mal diskutieren. So, jetzt ist Fritz Marzmann aus Landau.
Ja, ich komme aus Landau. Wir haben auch eine Gartenschau. Ich will keine Werbung machen. Aber eine andere Frage scheint mir wichtig, die Frage nach den Lösungen. Es ist ja angesprochen worden, also die Werteorientierung oder die verschiedenen Wohlstandsformen, die hier möglich sind und wie der Wandel organisiert werden könnte. Und Sie haben vorhin berichtet von der Privatisierung der Wasserversorgung in Berlin. Und sind Geheimverträge, wenn ich richtig informiert bin, von allen großen Parteien, ich weiß nicht, ob die Linke auch dabei war, vereinbart worden zum Nachteil der Bevölkerung. Und jetzt ist das Sensationelle passiert, dass zum ersten Mal die Bevölkerung in einer Volksabstimmung dort die Offenlegung der Verträge realisiert hat. Und dann hat sich natürlich das Skandalöse, was Sie richtig gesagt haben, auch herausgestellt, eine maßlose Bereicherung der Anteile, der Anteilsfirmen, die da waren. Um was es mir geht, ist Folgendes. Es geht mir um die Frage, ob wir nicht auch uns, den Souverän und die Bürger, die Bürgerschaftsbeteiligung bei diesem Prozess, auch vorhin wurde die Werteentwicklung angesprochen, stärker ins Auge nehmen sollten. Und da auch die Frage an Sie. Sie haben ja die Erfahrung mit der größten friedlichen Revolution, wo zum ersten Mal unsere Bevölkerung durch diese Revolution es geschafft hat, eine massive Veränderung zu erreichen. Und jetzt Berlin wieder. Oder ich erinnere an die sensationellen Entwicklungen in Bayern. Da hat vor kurzem, hat vielleicht jeder mitverfolgt, die Bevölkerung das Nichtrauchergesetz beschlossen. Nicht? Das heißt, die Parteien haben sich weitgehend zurückgenommen, aber aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben in Bayern kann die Bevölkerung dort und in Berlin offenbar jetzt auch mit geringen Quoren und geringen Beteiligungsformen sich aktiv einbringen in den Prozess. Und vor kurzem ist ein Angestellter, will ich mal noch ein Beispiel bringen.
Aber nicht zu viel.
Nur noch ein, weil es so schön revolutionär ist für uns. Der wollte, also öffentlich im Bereich, der wollte 240.000 im Jahr haben anstatt 220.000. Und dann wurde die Frage der Bevölkerung vorgelegt. Und die hat dann beschlossen, also 220.000 würden genügen im Jahr. Das war also in Zürich als Beispiel. Nicht also meine Frage, sehen Sie in der Hinsicht eine Chance oder ist es Utopie?
Nein, also ich bin sehr dafür, dass man solche Möglichkeiten direkter Entscheider, also von Volksentscheiden ausweitet. Und ich finde es auch sehr bedauerlich, dass es das in Deutschland zum Beispiel auf Bundesebene nicht gibt bis jetzt, sondern dass also zum Beispiel auch in anderen europäischen Ländern, zumindest damals der Europäische Verfassungsvertrag, bei Lissabon war es dann schon nur noch sehr eingeschränkt, dass solche Vertragswerke, die wirklich das Leben der Menschen unmittelbar bestimmen, wenn sie dann gelten, dass sowas vorher tatsächlich einer Volksabstimmung unterliegen soll. Und ich finde auch bei Privatisierungsprojekten, also es hat ja in einigen Fällen, Leipzig zum Beispiel, Privatisierung der Stadtwerke, also haben sie einen Bürgerentscheid gemacht, abgelehnt worden, da konnten sie erstmal nicht oder können sie seitdem nicht mehr privatisieren. Dass man solche Dinge, die die Menschen unmittelbar betreffen, auch bei der Bahnprivatisierung oder auch bei Kriegspolitik, also ich würde mir natürlich wünschen, dass man einen Volksentscheid machen könnte, raus aus Afghanistan. Und ich bin mir sicher, dass das eine Mehrheit gewinnen würde. Und natürlich muss man bei solchen Dingen, also das Gegenargument ist mir auch bekannt, das Gegenargument ist dann sozusagen natürlich Bild-Zeitungs-Demokratie, wären die Leute nicht sehr stark, auch von den Medien, sind sie nicht manipulierbar. Aber erstens glaube ich, dass die Erfahrungen mit solchen Abstimmungen doch belegen, dass Leute eben nicht unbegrenzt manipulierbar sind. Weil sonst hätte es ja zum Beispiel dieses Nein zu der Verfassung in Frankreich, in Irland nicht gegeben. Die Medien haben natürlich dafür getrommelt. Sonst hätte es auch in Leipzig das Nein nicht zu der Privatisierung gegeben. Sonst hätte es auch in Berlin. Also es gab überhaupt keinen medialen Rückhalt für diesen Bürgerentscheid in Berlin, diese Offenlegung der Wasserverträge, sondern also das medial natürlich überhaupt nicht unterstützt worden und die Quoren waren gar nicht so niedrig. Also ich gebe zu, ich hatte Sorge, dass das Quorum nicht geschafft wird, weil das gar nicht ein großes Thema war und weil ich da, oder so in den Medien, ne, kein großes Thema war, in den Herrschaftsmedien. Und ich Sorge hatte, es gehen vielleicht gar nicht genug Leute hin, aber sie waren dann doch da. Also das heißt, die Manipulierbarkeit ist nicht so, wie man das vielleicht befürchtet, obwohl man immer sozusagen das auch, wenn sozusagen die Bildzeitung eine Kampagne macht, das ist schon eine Macht dann auch. Aber ich finde trotzdem, direkte Demokratie ist sinnvoll, ist unterstützenswert und ist vor allen Dingen ein Weg, Politikern, die sozusagen mit dem einen Versprechen gewählt werden und danach das Gegenteil machen, irgendwie auf die Finger zu hauen und ihnen andere Maßstäbe dann auch zu oktroyieren. Und ich würde mir wünschen, dass solche Dinge tatsächlich auch verfassungsrechtlich geregelt werden, dass elementare Dinge wie auch Einführung von Hartz IV, dass sowas vorher hätte in einer Abstimmung bestätigt werden müssen. Und dann kann man eben, muss man auch gucken, vorteilhaft ist es natürlich, wenn man eine demokratische Medienstruktur hat, wenn man direkte Demokratie hat, also sprich nicht wenige Konzernmedien, wie es leider in Deutschland ist, die den gesamten Medienmarkt beherrschen, sondern möglichst sozusagen eine ziemliche Vielfalt, dann ist auch die Manipulierbarkeit nicht da, aber das ist sozusagen noch eine weitere Frage, die in den Kontext gehört, aber darauf alleine, denke ich, kann man es auch nicht reduzieren. Direkte Demokratie ist schon sinnvoll und ich bin sehr froh, dass das in Berlin so ausgegangen ist. Wir haben ja auch als Linke, als Bundeslinke sehr dieses Volksbegehren gerne auch unterstützt. Ausgehandelt sind die Verträge, übrigens muss man jetzt der Ehrlichkeit halber sagen, nicht von der Linken, sondern es war noch die Große Koalition in Berlin, die diese Wasserprivatisierung damals beschlossen hat. Und das ist wirklich ein unglaublicher, also hat auch nichts mit Wettbewerb wieder zu tun, ne? So garantierte Rendite-Zusagen von 9%. Garantiert vom Staat, die sozusagen, wenn sie nicht über die Wasserpreise reinkommen, dann zahlt das quasi das Land Berlin. Also völlig absurde Regelungen, die dann in solchen Verträgen festgelegt werden. Und ich finde sowieso, dass generell solche Verträge öffentlich gehören. Das ist ja auch so eine Riesensauerei bei vielen, auch öffentlich-private Partnerschaften, Privatisierungen, dass dann Verträge gemacht werden, von denen niemand sowas Genaues weiß und damit in unendlicher Größenordnung öffentliches Geld in irgendwelche dunklen privaten Kanäle fließt und am Ende man sich nur wundert, warum die Kommunen immer mehr ausbluten. Das sind ja immer oft solche fragwürdigen Verträge, die dann von irgendwelchen Kanzleien noch beraten werden. Das sind ja auch, ist ja auch so ein wichtiger Punkt, dass heutzutage öffentliche Gesetze oft ausgelagert werden und auch die Vertragsgestaltung ausgelagert werden. Und wenn ich mir jetzt angucke, dass zum Beispiel eine Kanzlei wie Freshfield immer noch auch für die Bundesregierung Beratungskanzlei in elementaren Finanzmarktregelungen sind, diese Freshfield-Kanzlei aber engstens verbunden ist mit der privaten Bankenlobby, ja, dann kann man auch gleich Herrn Ackermann fragen, was wünscht er sich denn, und das gießt man dann in Gesetzesform. Also das ist unglaublich.
Das ist übrigens auch in diesem Interview, was ich vorhin erwähnt habe, mit dem Wolfgang Hetzer angesprochen, der das eben auch erlebt hat im Bundeskanzleramt und später beobachtet hat, wie diese Verknüpfung stattfindet. Die Politik ist aus der Hand gegeben. Weil ich muss zwischendurch mal kurz was fragen. Wir sind jetzt schon 10 Minuten über der gesetzten Zeit und ich möchte über die, die jetzt ungeduldig werden und auch über Sie nicht verfügen, ohne darüber noch mal mit Ihnen zu sprechen. Mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt noch mal 3 Wortmeldungen annehmen und 3 Antworten und dann kurz das Schlusswort von mir und dann beenden wir das. Sie sind auch noch dran. Tut mir leid. Sind Sie damit einverstanden? 3 und, ja? Dann bitteschön.
Mein Name ist Jürgen Binn aus Wörth und es betrifft Thema Landesbanken. Die Bayerische Landesbank zum Beispiel, eine von 4 Landesbanken, hat insgesamt 19.300 Mitarbeiter, ist aber weder im Giroverkehr verstrickt noch im Sparverkehr. Wissen Sie, was die alle schaffen, was die alle zu tun haben?
Prima.
So gut, bei der WestLB hätte ich es jetzt ein bisschen genauer gewusst, aber die Bayerische ist ja nun auch in die Schlagzeilen gekommen, zum Beispiel durch Käufe merkwürdiger österreichischer Banken, wo sich dann der österreichische Hochadel und die Reichtumsoberschicht gesund gestoßen haben. Also offensichtlich haben sie sozusagen zwar nicht alle 19.000 dafür Verantwortung, das ist ja klar, das wird ja in wenigen Führungszirkeln ausgeklüngelt, aber es ist schon natürlich ein Beispiel dafür, wie gesagt, bei der WestLB ist es so, die haben halt eine riesige Investmentabteilung, also Investmentbanking-Abteilung gehabt. Die hat in London auf gleicher Ebene eben mitgezockt. Die hat zwar nicht Papiere kreiert, aber sie hat sie halt auch mit ihnen spekuliert, sie hat sie aufgekauft. Und ich schätze mal, das ist bei den Bayern ganz ähnlich gelaufen. Nur da, wie gesagt, stecke ich jetzt nicht so im Detail drin, was ihre Geschäftsfelder angeht. Aber ich glaube schon, dass es da auch eine massive Fehlentwicklung gegeben hat, weil nicht umsonst sind ja auch diese riesigen Verluste entstanden. Und natürlich muss man sich schon fragen, was reitet dann auch Banker und Politiker eben zum Beispiel solche völligen Fehlinvestitionen zu machen und sind da nicht, da gibt es ja den deutlichen Verdacht, eben auch schlicht braune Umschläge oder heutzutage läuft das ja ein bisschen eleganter, aber von der Sache her schon geflossen, weil in Österreich ja richtig sehr, sehr reiche Familien dadurch unglaublich profitiert haben, dass diese, wie hieß sie, Alpa Adria oder so ähnlich, da übernommen wurde zu einem völlig irren Preis. Also das sind ganz fragwürdige Geschäfte und sowas muss man regulatorisch ausschließen. Also das ist zum Beispiel auch, das gilt glaube ich auch für die Bayern LB, die haben ja eben überwiegend auch neue Statuten bekommen dann zur Jahrtausendwende. Das heißt, die haben tatsächlich Geschäftsfelder, die vorher verboten waren, wurden dann plötzlich erlaubt unter der neuen Ägide jetzt sozusagen. Jetzt sind sie eben keine richtigen Staatsbanken mehr, weil der Staat ja nicht mehr haftet und jetzt können sie sonst alles Mögliche machen. Da sind die Türen aufgemacht worden für all das.
Ich nehme ein Privileg, man muss das wirklich kriminelle Akte nennen. Jetzt sind Sie dran.
Ja, Mein Name ist Josef Eder, ich komme aus Freudenstadt im Schwarzwald und bin schon seit Gründung der Linken bei der Linkspartei. Muss ich näher dran, entschuldigen. Wie gesagt, ich bin aber gebürtig aus Österreich und vielleicht habe ich dafür so viele Emotionen gegen diese Politik zurzeit. Ich finde die Rede von Sarah sehr gut und vorhin strahlt sie sehr viel Charisma aus und ich hoffe, dass das endlich einmal bei den Wählern ankommt. Du wirst sie sehr viel getadelt und diskriminiert. Also, ich höre alle deine Sendungen im Fernsehen an. Und du bist aber sehr energisch, du kommst zum Wort auch, du lässt dir das Wort nicht abschneiden. Aber du kommst zum Wort. Ja, ich habe da nicht gesprochen. Also, und jetzt möchte ich noch sagen, zum Thema, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Also du hast schon angedeutet von der Millionärsteuer, will die Linke ja, also ab einer Million 0,5% Millionärsteuer. Und dann noch die Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Der wurde sogar bei Kohls Zeiten unter der CDU war der 54%. Und jetzt ist er nur bei 46%. Ist das richtig? Ja. Da muss die Linke dahinter sein. Spitzensteuersatz. Und dann noch ein Thema. Also wie gesagt, das wurde von niemand noch angesprochen. Es wird immer von der Erhöhung von den Mindestlöhnen gesprochen. Aber ich meine, wieso kann man nicht einmal die theoretische Frage stellen, Begrenzung der Spitzenlöhne? Das wäre doch ein tolles Thema. Da gäbe es auch in Deutschland mehr soziale Gerechtigkeit. Ich will nur ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel diese. Bitte?
Wirklich kurz machen, wir kommen sonst nicht durch, das geht nicht.
Ja gut, dann hast du noch gesagt, das meiste Geld für Sozialleistung geht für die Bankenrettung aus, aber ich würde noch sagen, ein großer Teil geht nur für Afghanistan aus und diese unsinnigen Auslandsmilitäreinsätze. Da wird das Geld herausgeworfen. Ich hoffe, dass ich da nicht von dem abgewichen bin.
Dankeschön vielmals, das war nett.
Ja, also das waren ja überwiegend einfach richtige Ergänzungen, klar. Also wenn man über Sparen redet, es gibt Dinge, die man sich sparen kann und Auslandseinsätze der Bundeswehr gehören auf jeden Fall dazu. Krieg sollte man sich sparen und genauso gilt das natürlich, war auch nochmal der Hinweis Steuersätze. Ich meine, das ist ja schon interessant. Also wenn wir alleine die Steuersätze der Ära Helmut Kohl wieder hätten, hätten die öffentlichen Haushalte in Deutschland etwa 100 Milliarden im Jahr mehr. Und das ist natürlich schon ein Ausweis dafür oder auch interessant, dass außer der Linken eigentlich keine andere Partei sich wenigstens traut, zum Beispiel wieder 53% Spitzensteuersatz zu fordern. Aber was ich wichtig finde, dazu eben das, was ich am Anfang angesprochen habe, diese Frage Abgeltungssteuer, also dass man wirklich nicht nur Arbeitseinkommen höher besteuert, weil die Grenze vom Spitzensteuersatz ist ja nicht so sehr hoch. Also da kommen schon dann wirklich der bessere bezahlte Facharbeiter schnell in die Region, sondern dass man wirklich Kapitaleinkommen vor allem hoch besteuert. Das fände ich noch wesentlich angemessener. Deswegen ist ja auch dieses Projekt Millionärssteuer, also wer mehr als eine Million Vermögen hat, sollte 5% zahlen. Was ich, sag mal so mit den Spitzenlöhnen, das finde ich schwierig, weil das eben auch das Problem ist. Die richtigen Spitzengehälter der Manager sind deswegen so hoch, weil sie durch Gehaltsbestandteile aufgeplustert werden, die klassisch nicht als Lohn gelten oder als abhängig beschäftigtes Einkommen. Also ein Bereich zum Beispiel, warum die sind ja nicht nur die sogenannten Boni, die sind teilweise noch dann auch zu versteuern wie normales Einkommen, sondern das sind ja eben zum Beispiel auch die berühmten Aktienoptionen. Das würde gar nicht sozusagen, wenn man jetzt die Spitzenlöhne oder Spitzengehälter beschränkt, würden die Aktienoptionen sogar noch an Bedeutung gewinnen möglicherweise, weil die zählen nicht als Lohn. Die sind aber viel gefährlicher, weil sie einfach die Manager wirklich auf diese perfide und perverse Logik des Aktienmarktes verpflichten und sie ihnen geradezu verinnerlichen. Weil wenn er die Leute rausschmeißt, steigt der Aktienkurs. Das kann der wissen. So, das heißt, seine Aktienoptionen gewinnen an Wert, wenn er möglichst viele Leute entlässt. Und dann fände ich es wichtiger, zum Beispiel zu sagen, eigentlich müssten die Gehälter von Spitzenmanagern genau umgekehrt. Die könnten zum Beispiel durchaus an die Entwicklung des Durchschnittslohnes im Unternehmen gekoppelt werden. Das fände ich gar nicht schlecht in einem bestimmten Prozentsatz. Weil da muss man mal sehen, wie, und zwar Durchschnittslohn, wo dann alle reingehen, auch die Leiharbeiter. Und da kann man mal sehen, wie gering dann noch die Lust solcher Manager sein wird, zum Beispiel reguläre Arbeit durch Leiharbeit oder andere schlecht bezahlte Arbeit zu ersetzen. Wenn dann ihr Lohn nämlich auch sinkt, weil der Durchschnittslohn und die Lohnstückkosten im Unternehmen nach unten gehen. Das fände ich tatsächlich wichtig, also dass es so eine Koppelung gibt. Und dass man eben guckt, welche Bestandteile sind sozusagen, welche Anreize werden mit welchen Lohnbestandteilen gesetzt. Und Aktienoptionen bin ich sowieso dafür, völlig zu verbieten, weil das ein ganz falscher Anreiz ist, der dann in den Unternehmen gesetzt wird. Also deswegen finde ich, muss man mehr über die Qualität auch der Gehaltsbestandteile, gerade von Führungskräften in der Wirtschaft reden, welche Anreize sind mit ihnen verbunden. Und natürlich in der Konsequenz ist es auch pervers, wenn einer 200 Mal so viel wie ein anderer verdient. Also das ist schon richtig. Aber das hängt großenteils mit diesen anderen Sonderbestandteilen zusammen und gar nicht so sehr sozusagen mit der eigentlichen Lohnhöhe. Was natürlich auch zeigt, wohin sich Wirtschaft entwickelt, war ja das riesige Geschrei, was in den Banken veranstaltet wurde, als es hieß, wenn die Banken sozusagen relevante Staatsanteile haben, dürfen sie nur noch 500.000 Euro im Jahr bezahlen. Dann kam sofort ja ein riesen Aufschrei, also in anderen Ländern, aber auch in Deutschland, dass man dann die besten Talente verliert. Und man muss einfach nur mal die Relation nehmen. Eine Bundeskanzlerin in Deutschland hat in etwa deutlich weniger als 300.000 Euro Jahreseinkommen. Also sie hat 200 noch was 1.000. So. Ein Spitzenbanker, der sozusagen 500.000 verdient, der ist sozusagen schon völlig degradiert in der Sichtweise, also dieser Bankenwelt. Auch das hat was mit dem Verhältnis von Politik und Wirtschaft zu tun. Also nicht, weil ich sage, die Bundeskanzlerin soll mehr haben, sondern weil ich sage, es kann nicht sein, dass in der Wirtschaft so viel mehr verdient wird als in der Politik, weil dadurch natürlich auch klar ist, wer eben das Menü bestimmt und wer sozusagen dann derjenige ist, der den anderen bestechen und korrumpieren kann. Und ich bin deswegen auch dafür, dass man eben tatsächlich Wirtschaftsspitzengehälter, aber eben einschließlich der anderen Bestandteile beschränkt, weil ich finde, dass zum Beispiel eine verantwortliche Position wie eine Bundeskanzlerin nicht einfach einen Bruchteil dessen nur verdienen darf, was irgend so ein Deutschbanker an der Spitze der Deutschen Bank oder gar noch die Investmentbanker in der Deutschen Bank verdienen. Das kann einfach nicht sein. Und schon deswegen bin ich dafür, dort wirklich deutlich weniger zu zahlen, zumal es eben auch absurd ist, dass Menschen irgendwie Millionen brauchen, um sich bestätigt zu finden. Das sind alles völlig irre Entwicklungen, die auch von seriösen Management-Theoretikern in Frage gestellt werden. Also es gibt zum Beispiel von dem Fredmund Malik eine interessante Analyse, wo er sagt, also es gibt so, wo Unternehmen sozusagen gecheckt werden, ob sie sich gut entwickeln oder nicht. Und Unternehmen, wo die Abstände zwischen den Gehaltsgruppen zu weit aus dem Ruder laufen, entwickeln sich in der Regel schlecht. Das hat er richtig sozusagen im Detail nachgewiesen. Und Unternehmen, wo die Abstände nicht so groß sind, entwickeln sich deutlich besser. Also es ist auch von der Unternehmensentwicklung her auf jeden Fall nicht nur sozial, sondern auch von der Wirtschaftsseite absurd, solche extremen Einkommenskontraste zuzulassen.
Ja, danke vielmals. Jetzt kommt der Letzte. Es tut mir leid für alle anderen, dass Sie nicht mehr drankommen, aber wir müssen das so halten. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Müller, für diese interessante Veranstaltung. Auch vielen Dank an Sarah Wagenknecht. Wir kennen uns bereits. Ich habe in Ihrer Anmoderation, Herr Müller, festgestellt, dass ich mit Wolfgang Clement zwei Gemeinsamkeiten habe. Wir waren beide, der Herr Clement und ich, Mitglied in der SPD. Das sind wir beide nicht mehr. Und die zweite Gemeinsamkeit ist die, dass wir beide unser Geld in der Zeitarbeitsbranche verdienen, wobei der Herr Clement da wahrscheinlich deutlich besser liegen dürfte mit seinem Einkommen, als es mir geht. Damit komme ich auch schon zu meiner Frage. Und zwar wissen Sie wahrscheinlich, dass in den Arbeitsagenturen regelmäßig Zeitarbeitsmessen veranstaltet werden. In Landau, wo ich wohne, ist das der Fall. Ich denke, es ist in anderen Arbeitsagenturbezirken ähnlich. Meine Frage ist, gibt es die Möglichkeit, über eine Bundestagsinitiative so etwas zu verbieten? Schließlich sitzen ja in den Arbeitsagenturen, jedenfalls habe ich das an den Türen dort so gelesen, Arbeitsvermittler, von denen ich eigentlich immer ausgegangen bin, dass die die Tätigkeit der Arbeitsvermittlung machen sollen. Da frage ich mich, was also haben dort Zeitarbeitsfirmen zu suchen, die letztlich ja auch nur Löhne bezahlen, wie wir das ja vorhin auch schon in der Frage hatten, die so niedrig sind, dass man davon, mir geht es genauso, nicht leben kann. Auch ich stocke mit Hartz IV auf und bin also im Sinne von Wolfgang Clement ein Sozialschmarotzer. Dazu bekenne ich mich. Also das wäre meine eine Frage. Und die andere bezieht sich auf den Paragraph 18d im SGB II. Ich will jetzt nicht zu konkret werden. Der sieht vor, dass in den Jobcentern Beiräte gebildet werden. In diesen Beiräten sollen Vertreter der örtlichen Arbeitsmärkte vertreten sein. Ich halte es für unglaublich sinnvoll, dass man ins Gesetz auch noch eine Formulierung reinnimmt, dass in diesen Beiräten auch Vertreter von betroffenen Organisationen sitzen. Denn wer, wenn nicht die Betroffenen selbst, wissen am besten, welche Maßnahmen geeignet sind, um sie wieder in den Arbeitsmarkt zurückzuführen? Die meisten Hartz-IV-Empfänger, die ich kenne, die wollen nicht zu Hause sitzen, die wollen am liebsten gestern wieder anfangen zu arbeiten. Und deswegen gehören die auch in solche Beiräte rein. Die Beiräte haben keine Entscheidungsfunktion, aber sie können der Geschäftsführung Empfehlungen erteilen. Und da gehören Betroffene selbstverständlich rein. Das ist auch ein Akt der Demokratie, dass man dort mit den Betroffenen spricht. Vielen Dank.
Ja, letzteren Punkt kann ich einfach nur zustimmen, selbstverständlich. Und das ist natürlich ein Ausfluss des Problems, dass die Arbeitsmarktpolitik in diesem Lande immer verstanden wurde, vor allen Dingen als Arbeitsmarktpolitik für die Unternehmen und nicht als Arbeitsmarktpolitik für die Betreffenden, sprich die Arbeitslosen. Also das ist ja ganz eindeutig. Alles, was so läuft, ist ja nicht primär darauf gerichtet, dass Menschen, die arbeitslos sind, bessere Chancen haben, eine ordentlich bezahlte Arbeit, von der sie dann auch leben können, zu bekommen, sondern das gesamte Repertoire wird im Grunde darauf ausgerichtet, dass die Wirtschaft möglichst billige Arbeitskräfte bekommt, sobald sie sozusagen welche braucht. Also das ist die Zielrichtung der Politik, die dahin geht. Bis dahin, das will ich jetzt gar nicht länger debattieren, natürlich auch, dass die absurdesten Dinge teilweise vermittelt werden, damit man die Leute dann kurzzeitig aus der Statistik raus hat. Das hat ja auch alles nichts mit einer vernünftigen Arbeitsmarktpolitik zu tun. Dann kriegen Leute eine Weiterbildung, die ihnen absehbar nichts hilft, nur damit sie sozusagen für diese Zeit raus sind aus der Statistik. Also das sind alles Dinge und genauso stimme ich bei den Beiräten zu. Und bei der Zeitarbeit, also da ist ja meine Position, das ist auch in der Linken ein bisschen umstritten, wie weit man das reguliert. Also ich glaube, das ist ein riesiger Fehler oder man muss, glaube ich, auch schon sagen, wirklich in sozialer Hinsicht eine ganz üble Tat war, die Leiharbeitsbranche zu liberalisieren, wie das damals unter Clement gemacht wurde. Das ist einfach... So, und das ist der Weg dahin, im Grunde diese Explosion des Leiharbeitssektors in die Wege zu leiten. Denn die hätte es sonst nicht gegeben. Ohne diese Liberalisierung gäbe es auch nicht diese expandierende Leiharbeit. Und dann kann man jetzt zwei Regelungen machen. Das eine ist die französische Lösung, dass man sagt, Leiharbeit ist zulässig, aber sie muss strikt reguliert werden und Leiharbeiter müssen sogar mehr verdienen als reguläre Beschäftigte. Das würde schon mal auch massiv die Zähne ausziehen. Ich würde sogar persönlich noch einen Schritt weiter gehen. Die Bundesrepublik hatte ja bis zum Jahr 1967 überhaupt keine Leiharbeit. Das heißt, sie war verboten. Danach ist sie sozusagen in stark regulierter Form eingeführt worden und dann unter Clement eben dereguliert worden. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass Unternehmen schon versuchen sollten und das auch möglich ist, auch Personalpolitik so zu gestalten, dass sie tatsächlich auch für konjunkturelle Auf- und Abschwünge oder eben auch für andere Ausfälle, was weiß ich, Kinderjahr oder Ähnliches, schon genügend Personal haben, um das auszugleichen. Also meine persönliche Meinung ist tatsächlich, Leiharbeit ist, selbst wenn sie besser bezahlt würde, immer noch erniedrigend, demütigend und auch immer ein Einfallstor, sozusagen Beschäftigte in den Unternehmen aufzusplitten, auch ihre gewerkschaftliche Kampfkraft zu verschlechtern, weil einfach dann unterschiedliche Arbeitgeber da sind. Und deswegen ist für mich eigentlich die Position, Leiharbeit ist in gewisser Weise eine moderne Form von Sklaverei, nämlich dass Menschen eben sozusagen beliebig eingesetzt werden. Und deswegen würde ich sogar noch weitergehen und sagen, eigentlich muss das verboten werden. Das heißt, zurück zu dem Stand, den wir bis 1967 hatten, keine Leiharbeit. Und dann müssen eben die Unternehmen so viele Leute einstellen, dass sie tatsächlich auch konjunkturelles Auf und Ab entsprechend abfedern können. Ich glaube, das geht. Es ging ja damals auch. Warum ging es denn damals? Dann muss es doch heute auch noch möglich sein, weil Leiharbeit wirklich nicht nur zwar vor allem diese Demütigung hat, dass man schlechter bezahlt wird, aber es ist auch eine persönliche Unsicherheit. Also wir haben ja gesehen, als die Krise anfing, wer wurde als erstes entlassen? Die ganzen Mitarbeiter der Leiharbeitsfirmen, weil das natürlich, dann wurden die dann einfach in Konkurs gesteckt oder wie auch immer. War sehr, sehr leicht, diese ganzen Beschäftigten auf die Straße zu schmeißen. Und das ist eine Unsicherheit, die selbst dann bleibt, wenn man Leiharbeit besser bezahlen würde, als es gegenwärtig der Fall ist. Und ich finde, Menschen sollen die Chance haben, mit einer ordentlichen Arbeit auch eine Perspektive zu haben, auch eine Sicherheit zu haben, und das ist bei Leiharbeit nicht gegeben, deswegen bin ich dafür. Die soll weg, die soll verboten werden. Wir brauchen reguläre, ordentliche Arbeitsverhältnisse, wo man auch sein Leben planen kann.
Ja, damit wären wir durch. Ich kannte vorher Frau Wagenknecht nur vom Fernsehen, wie viele von Ihnen auch. Aber ich habe das trotzdem gewagt und bin bestätigt worden. Ich würde es mal sehr emotional sagen. Ich wünsche meinen erwachsenen Kindern und meinen Enkeln, dass sie aufgrund dessen, was sie hier an fachlichem Wissen uns haben erfahren lassen und aufgrund dessen, was ich spüre, was ihre Weltorientierung ist, eine politische Verantwortung haben und kriegen, weil ich mich dann wohler fühle für alle diese. Ich will es nicht zu sehr personalisieren, aber wenn ich dran denke, dass ich zu wählen hätte in der politischen Verantwortung zwischen meiner Generalsekretärin und Ihnen, dann wäre die Wahl sehr deutlich. Ja, man muss ja immer damit rechnen und damit umgehen, was so im Angebot ist. Und also das meine ich ganz ernst. Ich finde, ich habe diese Veranstaltung auch deshalb initiiert mit meiner Frau zusammen, und wir haben das mit Ihnen jetzt gemacht, weil wir, viele von Ihnen, auch der Meinung sind, das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass es eine echte politische Alternative geben muss, die auch inhaltlich bestimmt ist und die von Werten getragen ist. Und dafür herzlichen Dank für diese Demonstration. Ich möchte dem Dieter Böhm auch danken. Sie müssen das würdigen, dass er diesen Job jetzt hier gemacht hat. Deshalb, weil seine Frau heute Geburtstag hat und er deshalb ganz schnell nach Hause muss und er wirklich ein Opfer gebracht hat. So. Und ich habe Sie nicht vorher gefragt. Doch, Sie haben Wein getrunken gestern Abend. Also, hier gibt es bei Martini-Preis, den ich mal erfunden hatte und sonst wie, gibt es immer einige Kisten von Wein. Und wenn Sie solchen mögen, südpfälzischen Wein, dann würden wir Ihnen das als Dankeschön zukommen lassen nach Berlin. Als Einstieg, ein Stick von den Nachdenkzeiten. Und da Sie wahrscheinlich nicht so am Computer sitzen, ist das für Ihre Mitarbeiterin ein Pad für eine Nachdenkseiten auch. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön für die vielen weiten Wege, die einige von Ihnen hinter sich gebracht haben, um hierher zu kommen. Da Sie noch da sind, unterstelle ich mal, dass Sie gesagt haben bei sich schon, dass es sich gelohnt hat. Und wenn alles gut geht, dann werden wir solche Initiativen wieder ergreifen, aber das geht wahrscheinlich nur, wenn sich in unserer Gegend ein Zirkel bildet, der mithilft, so etwas vorzubereiten. Wenn das so ist, dann können wir bei nächster Gelegenheit wieder jemand Interessantes bekommen. Offenbar ist Bleisweiler attraktiv, das sieht man. Und Sie sowieso, jetzt meine ich inhaltlich. Herzlichen Dank.